den Vortrag von Sabine.
Lieber Thai, liebe Sangha, heute ist der 10. Juni und wir sind im Achtsamkeitszentrum in München bei unserem Achtsamkeitstag. Und ich möchte heute einen Vortrag halten über die vier Verankerungen der Achtsamkeit. Diese vier Verankerungen der Achtsamkeit gehen zurück auf eine Lehrrede des Buddha, auf das Satipatthana Sutra. Und Thai sagt, dass es drei Sutren gibt in unserer Praxis, die wir kennen sollten. Und eines davon ist eben dieses Sutra über die vier Verankerungen der Achtsamkeit. Und Thai hat auch ein ganzes Buch dazu geschrieben, Umarme deine Wut, wo er einfach dieses Sutra auch kommentiert, ganz detailliert. Und ich habe mich entschlossen, diesen Vortrag zu halten, weil mir so bewusst wurde, egal wo man hingeht, ob man einkaufen geht im Supermarkt oder wo man auch ist, überall findet man jetzt Produkte, die mit Liebe und Achtsamkeit gefertigt wurden. Überall ist Achtsamkeit. Alle Menschen wissen, was Achtsamkeit ist, alle Menschen reden über Achtsamkeit und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass wir alle Achtsamkeit leben. Und dieses Sutra ist nun einfach ein ganz konkreter Hinweis des Buddha, wie wir Achtsamkeit in unser Leben bringen, wie wir Achtsamkeit üben, wie wir mit Achtsamkeit meditieren. Und deshalb war es mir einfach so wichtig, weil ich dachte, alle definieren jetzt Achtsamkeit und einer hat eine schlauere Definition als der andere und dann reden sie vom Megatrend Achtsamkeit und ich weiß nicht was, also zumindest in meinem Beruf. Und eigentlich hat der Buddha uns vor 2600 Jahren gelehrt, was Achtsamkeit ist und wie wir Achtsamkeit praktizieren. Und deshalb finde ich es so schön, dass es diesen Text noch gibt, dass es dieses Sutra gibt. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und ich gebe zunächst einen Überblick, was sind die vier Verankerungen der Achtsamkeit und gehe dann auf jede einzelne nochmal gesondert ein. Und es ist so, dass dieses Sutra sehr umfangreich ist und dass ich mir bewusst bin, dass es ein etwas großes Unterfangen ist, jetzt dieses ganze Sutra euch nahezubringen. Aber ich dachte dann, viele Aspekte kennt ihr eh schon aus eurer Praxis, manche sind vielleicht neu. Und man kann sich ja einfach was rausnehmen, was man selber jetzt gerade interessant findet und das mal einfach ausprobieren, in die Praxis bringen, schauen, was macht es mit mir. Und ja, einfach neugierig, interessiert sein, spielerisch und einfach mal gucken, ist da was für mich dabei? Und wenn das sagt, dass gar nichts für mich dabei ist, ist auch okay. Aber vielleicht, ja, gibt es da irgendwas, was ihr mal in euer Leben irgendwie bringen möchtet, noch mehr oder noch bewusster. Und alles andere könnt ihr ja einfach auch durchfließen lassen. Also ich bin mir bewusst, es ist ein bisschen theoretisch heute, ist nicht so meine Art, aber das machen wir jetzt einfach mal so. Der Buddha beginnt diese Belehrung damit, Mönche, es gibt einen wunderbaren Weg, der den Lebewesen hilft, sich zu läutern, Kummer und Trauer geradewegs zu überwinden, Schmerz und Angst zu beenden, den rechten Pfad zu gehen und Nirvana zu verwirklichen. Dieser Weg sind die vier Verankerungen der Achtsamkeit. Und ich dachte schon allein, diese Einführung ist es doch wert, dass man da vielleicht mal ein bisschen genauer hinschaut, wie das geht, dass wir Schmerz und Angst und Kummer loslassen können und uns auf den Weg des Erwachens begeben. Was sind nun diese vier Verankerungen der Achtsamkeit? Die erste. Mönche, Ein Übender bleibt bei der Betrachtung des Körpers im Körper verankert, beharrlich mit klarer Einsicht, achtsam, und er hat alles Begehren und alle Abneigung gegen dieses Leben losgelassen. Die zweite Verankerung. Er bleibt bei der Betrachtung der Gefühle in den Gefühlen verankert, beharrlich, mit klarer Einsicht, achtsam, und er hat alles Begehren und alle Abneigung gegen dieses Leben losgelassen. Die dritte Verankerung. Er bleibt bei der Betrachtung des Geistes im Geist verankert, beharrlich, mit klarer Einsicht, achtsam, und er hat alles Begehren und alle Abneigung gegen dieses Leben losgelassen. Und die vierte Verankerung, er bleibt bei der Betrachtung der Geistesobjekte in den Geistesobjekten verankert, beharrlich, mit klarer Einsicht, achtsam, und er hat alles Begehren und alle Abneigung gegen dieses Leben losgelassen. Es geht also um die Achtsamkeit auf unseren Körper, auf unsere Gefühle, auf den Geist und auf die Geistesobjekte. Und als ich das Sutra das erste Mal gehört habe, war da ein Satz, den ich ganz befremdlich fand, nämlich, dass der Übende alle Abneigung gegen dieses Leben losgelassen hat. Ich hatte irgendwie von mir so ein Selbstbild, dass ich dachte, ich habe keine Abneigung gegen dieses Leben und ich verstehe gar nicht, dass im Buddhismus, wo man sich doch so positiv entwickelt, sowas in einem Sutra steht. Bis mir dann immer mehr bewusst wurde, und als ich dann auch ehrlicher mir gegenüber wurde, wie viel Abneigung ich eigentlich in meinem Leben habe, wie viel Ablehnung. Ablehnung, dass Situationen nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle, dass Menschen nicht so sind, wie ich sie mir vorstelle, dass Dinge anders sind, als ich sie eigentlich gerne hätte. Und vor allen Dingen auch, dass ich nicht so bin, wie ich eigentlich gerne wäre. Und diese Erkenntnis hat mich sehr demütig gemacht, dass ich gedacht habe, ach guck, so viel Ablehnung immer wieder. Und ich war dann ganz froh, als ein Dharma-Lehrer irgendwann mal erzählt hat, dass er irgendwann mal erkannt hat, dass er so viel Ablehnung in seinem Leben hat. Und er hat dann angefangen, jedes Mal, wenn er das wahrgenommen hat, sich ganz liebevoll die Backe zu halten und zu sagen, oh, da ist Ablehnung in mir. Weil wir ja meistens, wenn wir Ablehnung wahrnehmen, reagieren damit, da ist Ablehnung, ich will keine Ablehnung, und dann verstärken wir eigentlich die Ablehnung. Und er hat einfach immer und immer und immer wieder sich die Hand an die Backe gehalten und gesagt, oh, da ist Ablehnung in mir. Und das fand ich wunderschön und hat mich auch irgendwie sehr beruhigt, dass ich gedacht habe, ja, das ist einfach was Menschliches, das haben wir alle. Und die Art, wie wir damit umgehen, kann einfach auch geschickt sein, nämlich liebevoll. Ja, und die andere Sache, die sich immer wiederholt, war ja, dass wir beharrlich sind mit klarer Einsicht und achtsam. Und das finde ich auch sehr schön, sich das zu vergegenwärtigen, dass wir einfach mit ganzem Herzen praktizieren, uns ganz da hineingeben und dadurch immer mehr Achtsamkeit stärken können und Leiden transformieren, stabiler werden und uns einfach in eine heilsame Entwicklung entwickeln, und den Menschen um uns herum helfen, dasselbe zu tun. Das ist sozusagen jetzt der Einstieg in das Sutra und ich möchte jetzt auf die erste Verankerung kommen, nämlich der Übende bleibt bei der Betrachtung des Körpers im Körper verankert. Und ich glaube, diese Verankerung der Achtsamkeit im Körper ist uns in unserer Praxis sehr vertraut. Das üben wir, das ist sozusagen unser Standard. Und der Buddha gibt in diesem Sutra 4 Möglichkeiten, wie wir die Achtsamkeit im Körper verankern. Und die erste lautet nun wie folgt. Der Übende atmet ein und ist sich bewusst, dass er einatmet. Er atmet aus und ist sich bewusst, dass er ausatmet. Wenn er lang einatmet, weiß er, ich atme lang ein. Und wenn er kurz ausatmet, weiß er, ich atme kurz aus. Dann wird er sich seines ganzen Körpers bewusst und dann beruhigt er seinen ganzen Körper. Und Maria hat es ja vorher schon ganz wunderbar eingeführt mit der geführten Meditation. Und wie gesagt, wir kennen alle die Übung, aber vielleicht war uns nicht so ganz bewusst, dass sie wirklich ganz konkret auf eine Meditationsanweisung des Buddha zurückgeht. Ich dachte, wir machen es einfach nochmal ganz kurz. Wir setzen uns aufrecht hin. Und werden uns unseres Atems bewusst, der ein- und ausströmt. Wir werden uns der Länge unseres Atems bewusst. Ist der Einatem lang oder kurz? Ist der Ausatem lang oder kurz? Wir verfolgen die ganze Länge unseres Atems. Ganz verbunden mit unserem Atem. Wir spüren nun unseren Körper und beruhigen unseren Körper. Verankern die Achtsamkeit im Körper, mit unserem Atem und mit der Bewusstheit auf unseren Körper. Und diese Bewusstheit, diese Achtsamkeit bringen wir dann in alle Bereiche unseres Lebens. Egal, ob wir gehen, stehen, liegen, rückwärts gehen oder vorwärts gehen, ob wir essen, Stuhlgang haben oder urinieren. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als Thay das im Plum Village das erste Mal vorgestellt hat, oder für mich das erste Mal vorgestellt hat, so muss ich sagen, war ich mir nicht sicher, ob ich das Wort urinieren wirklich richtig verstanden habe, ob mein Englisch ausreicht. Und dann hat er so verschmitzt gelacht dabei. Und da muss ich jedes Mal dran denken, wenn ich diesen Abschnitt lese. Ja, einfach dieses, egal was wir tun, wir sind achtsam bei allem, was wir tun. Und das ist uns allen sehr vertraut. Und wir wissen alle, es hört sich sehr einfach an. Und wir wissen auch alle, dass die Umsetzung manchmal doch ein bisschen schwieriger ist. Und auch da muss ich an Thay immer denken, der sagt, the practice is easy. The practice is simple, but not easy. Und das ist es eigentlich, das trifft es sehr genau. Ich glaube, dieser erste Bereich ist uns allen vertraut durch unsere Praxis. Und auch der zweite Bereich, den kennen wir auch. Es ist nämlich, indem wir die Achtsamkeit im Körper verankern, dadurch, dass wir uns der Bestandteile des Körpers bewusst werden. Und das ist ja etwas, was wir ganz regelmäßig eigentlich machen, wenn wir einen Bodyscan machen. Wir nehmen unseren Körper bewusst wahr, und der Buddha vergleicht das mit einem Bauern, der einen Sack hat mit verschiedenen Samen und Körnern, und er öffnet diesen Sack und dann sieht er, das sind Mungobohnen, das sind Linsen, das sind, keine Ahnung, da ist Reis, da ist Roggen. Also es ist einfach alles da und wir benennen es. Und genauso gehen wir auch mit unserem Körper um. Und das finde ich eine ganz wichtige Übung, weil der Bauer könnte auch sagen, das ist Reis. Reis schmeckt mir besonders gut mit einer Currysoße. Und die Currysoße, die kann am besten meine Mutter machen. Und meine Mutter macht die Currysoße viel besser als meine Frau, keine Ahnung. Ja? Und ich glaube, das ist eine Tendenz, die wir alle sehr gut kennen, weil wir oft so mit unserem Körper umgehen. Wir sitzen in der Meditation und wir merken, mein Knie tut weh. Und anstatt wie der Bauer genau hinzuschauen und zu schauen, was ist denn dieser Schmerz? Wie fühlt sich dieser Schmerz genau an? Ist der heiß? Ist der kalt? Verändert er sich? Juckt es da? Oder ist es eher ein Kribbeln? Sind wir eigentlich, oder weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne es zumindest, schnell dabei, dass wir sagen, mein Knie tut weh. Das tut genau an der Stelle weh, wo ich als Kind hingefallen bin. Und genau in diesem Moment war meine Mutter da, aber die hat sich nicht um mich gekümmert. Und bla, 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 bla. Und wir steigen dann ganz schnell in Geschichten ein. Aber was eigentlich wichtig wäre in dem Moment, ist einfach mit dem zu bleiben, was gerade ist. Und das wahrzunehmen. Und in dieser Hinsicht hat mich eine Geschichte letztens sehr fasziniert. Und zwar hat Anam Thubten, das ist ein tibetischer hochstehender Rinpoche, hat in einem Interview, was man auch auf YouTube ansehen kann, erzählt, er hat viele, viele Schüler und die kommen alle zu ihm und er ist wirklich hoch angesehen und er hat so Schmerzen bekommen, dass er sich nicht mehr zu helfen wusste. Und er ist ja ein hochstehender Lehrer und er hat vielen Menschen erklärt, wie sie mit ihrem Schmerz umgehen sollen. Aber er hat selber für sich einfach überhaupt keinen Weg gefunden, mit diesem Schmerz umzugehen, und ist dann ins Krankenhaus und hat sich dann auch furchtbare Vorwürfe gemacht. Also ich muss das doch hinbekommen und ich weiß doch, wie man meditiert und ich weiß doch, wie man die Dinge so lässt, wie sie sind und. bis er irgendwann mal verstanden hat, dass es um Akzeptanz geht. Es geht darum, zu akzeptieren, da ist jetzt gerade dieser Schmerz. Und es hat mich so berührt, wie er dann erzählt hat, dass er, als er den Schmerz einfach Schmerz sein lassen konnte, ohne Ansprüche, was er mit seiner Praxis alles können muss oder wissen muss oder verändern muss, einfach in die Akzeptanz gegangen ist, wie ruhig er dann geworden ist. Und er sagte dann, das war eine Ruhe in ihm, die er so nicht gekannt hat. Und da war gleichzeitig immer noch dieser Schmerz, aber auch die Ruhe. Und das hat mich so berührt, weil ich gedacht habe, ja, wie schön ist es, wenn wir in Akzeptanz kommen können, in ganz tiefe Akzeptanz, ohne dass irgendetwas anders sein muss. Und offenbar ist da ein Geheimnis verborgen. Und über diesen Geheimnis hört ihr vielleicht mal eine Glocke noch. Danke. Wir haben jetzt zum einen die Achtsamkeit auf den Körper, indem wir uns unseres Atems bewusst werden, unseres Körpers und aller Körperhaltungen und allem, was wir tun. Die zweite, indem wir uns der Bestandteile des Körpers bewusst werden. Und die dritte Art, die Achtsamkeit im Körper zu verankern, ist, dass wir uns der Elemente unseres Körpers bewusst werden. Und das ist eine Meditation, die wir früher immer wieder gemacht haben, aber die irgendwie so ein bisschen aus unserem Fokus irgendwie rausgeflutscht ist. Wir werden uns einfach bewusst, dass unser Körper aus den Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft besteht. Und die Elemente, das Element Erde und die Fest sind all die festen Dinge, zum Beispiel unsere Knochen. Das Element Feuer steht für Wärme oder Kälte. Das Element Wasser für alle Flüssigkeiten in unserem Körper. Und das Element Luft für den Atem und für alles, was in Bewegung ist, alle Bewegung. Und Teil schreibt in seinem Buch, diese Übung zeigt uns das Verwobensein unseres Körpers mit allem, was im Universum existiert. Sie ist eine der Hauptmethoden, die es uns ermöglichen, die selbstlose, ungeborene und niemals sterbende Natur all dessen, was ist, mit unseren eigenen Sinnen wahrzunehmen. Die Dinge auf diese Weise zu sehen, kann uns befreien und zum Erwachen führen. Und die vierte Art, die Achtsamkeit im Körper zu verankern, ist, dass wir uns unseren Körper in den neuen Stadien der Verwesung vorstellen. Und auch da war ich ganz erstaunt, es gibt ein Buch mit traditionellen geführten Meditationen aus Pond Village, und da gibt es viele Meditationen über den Leichnam. Und irgendwie habe ich auch gedacht, das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, und ich kann mich auch gut erinnern, weshalb ich es nicht mehr mache. Weil ich habe einmal an einem Abend eben diese Vergegenwärtigungen gemacht, dass wir alt werden, krank werden, sterben. Und dann war eine Frau so entsetzt und sagte, jetzt komme ich aus meiner Arbeit und ich habe so viel Stress. Und dann komme ich hierher und soll mir vorstellen, dass ich sterbe. Und irgendwie hat sie natürlich recht, aber glaube, das ist auch so ein Grund irgendwie, weshalb wir das nicht mehr so machen, aber eigentlich ist es auch angelegt. Und ich dachte, die Tibeter, die machen das ja sehr, also im tibetischen Buddhismus ist das sehr verankert, dass die Mönche wirklich dorthin gehen, wo die Leichen ausgebreitet werden und die Geier kommen. Und letztlich hilft es uns einfach, uns immer wieder unserer Vergänglichkeit bewusst zu werden, der Endlichkeit dieses Lebens und auch eigentlich dem tiefen Sinn dieses Augenblicks, den wir gerade leben. Und auch dazu schreibt Thay, dass man vielleicht zunächst denke, dass dies keine angenehme Meditation sei, doch dass sie sehr wirksam ist. Sie kann befreiend wirken und großen Frieden und tiefe Freude schenken. Einfach, weil wir uns bewusst werden, dass alles entsteht und vergeht, dass nichts bleibt, wie es ist, und dass wir uns zutiefst bewusst werden, wie wertvoll dieses Leben ist. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Die erste Verankerung ist also, dass in uns unseres Atems bewusst, unseres Körpers bewusst und beruhigen unseren Körper. Wir sind uns der Körperhaltungen bewusst, ganz egal, ob wir liegen, sitzen, gehen, stehen. Wir sind uns all unseres Tuns bewusst, der Bestandteile unseres Körpers, der Elemente und der Vergänglichkeit. Kommen wir nun zur zweiten Verankerung der Achtsamkeit, und da heißt es, der Übende bleibt bei der Betrachtung der Gefühle in den Gefühlen verankert. Und ganz wichtig ist zu verstehen, dass unter Gefühlen hier jetzt nicht unsere Emotionen gemeint sind, sondern Gefühle sind eher der Gefühlstonus. Und zwar alles, was angenehm ist, was unangenehm ist oder neutral. Und dazu steht im Sutra, jedes Mal, wenn der Übende ein angenehmes Gefühl verspürt, ist er sich bewusst, ich verspüre ein angenehmes Gefühl. Jedes Mal, wenn er ein schmerzhaftes Gefühl verspürt, ist er sich bewusst, ich verspüre ein schmerzhaftes Gefühl. Und jedes Mal, wenn er ein Gefühl verspürt, das weder angenehm noch unangenehm oder schmerzhaft ist er sich bewusst, ich verspüre ein neutrales Gefühl. Und auch da möchte ich euch jetzt wieder einladen, dass wir einfach mal hinspüren. Dass wir unsere Augen schließen. Im Kontakt sind mit unserem Atem. Unseren Körper spüren. Und jetzt einfach mal ganz neugierig und interessiert nachspüren. Was fühlt sich denn in meinem Körper gerade angenehm an? Einfach wahrnehmen, ganz spielerisch. Wechseln wir die Perspektive und spüren, was sich gerade unangenehm anfühlt. Das vielleicht leichter zu entdecken ist. Und auch da ganz spielerisch, was ist gerade unangenehm? Jetzt wechseln wir nochmal die Perspektive und spüren nach, was ist weder angenehm noch unangenehm, was ist neutral. Und Thay hat immer dieses schöne Beispiel gebracht, dass wenn uns nichts einfällt, könnten wir uns bewusst werden, dass wir gerade keine Zahnschmerzen haben. Was fühlt sich neutral in unserem Körper an? Man kann sich nun sicherlich berechtigt fragen, weshalb die Wahrnehmung von angenehm, unangenehm und neutral so eine zentrale Rolle spielt. Weil es gibt ja auch noch viele andere Dinge. Und ich möchte das vielleicht mal an einem Beispiel erläutern. Wir hören etwas Angenehmes, vielleicht ein Vogelgezwitscher. Und wir haben nun die Möglichkeit, einfach wahrzunehmen, dass sich das angenehm in unserem Körper anfühlt. Was wir sehr gerne tun, ist, dass wir auch hier anfangen, uns eine Geschichte zu erzählen. Ach, das, was ich da höre, ist Vogelgezwitscher. Welcher Vogel singt denn gleich so schön? Ist es die Amsel oder ist es vielleicht doch eine Drossel? Und dann geht es weiter. Ach, das ist wie in dem Kinderlied. Amsel, Drossel, Zink und Star. Und dann Geht es da nicht um eine Hochzeit? Und war ich nicht letztens auf eine Hochzeit eingeladen? Und bla 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 bla. Das heißt, wir nehmen etwas Angenehmes wahr und sofort fängt unser Geist an, uns irgendwelche Geschichten zu erzählen. Und wir sind in irgendwelchen vergangenen Zeiten oder zukünftigen Zeiten, wir sind überall, aber nicht bei dem, was eigentlich gerade wirklich geschieht. Und andersrum funktioniert es natürlich ganz genauso. Ich höre etwas Unangenehmes und dann fängt mein Kopf vielleicht an, ach, der Nachbar, muss der um diese Zeit Rasen mähen? Er weiß doch ganz genau das, bla 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 bla. Und wie oft passiert es, dass wir nicht bei dem bleiben, wie es eigentlich gerade ist, sondern dass wir sofort abdriften. Und da finde ich diesen Satz immer so lehrreich. Die Aufgabe des Lernens ist, das Lärm zu machen. Es ist einfach Lärm, mehr nicht. Und ich finde diese Übung sehr schön. Ich praktiziere die auch immer wieder und mache mir einfach in meiner Meditation bewusst, was ist angenehm, was ist unangenehm, neutral. Einfach um ein Gespür zu entwickeln dafür und auch dabei zu bleiben. Und dann drifte ich ab und dann denke ich, komm, und dann kann ich wieder zurückkommen und bemerke es. Und ich finde, es ist sehr, sehr hilfreich, um einfach im Moment zu bleiben, eben nicht abzudriften, keine Dramen entstehen zu lassen, sondern wirklich, wie Thay sagt, wenn etwas ist, wir halten inne, wir nehmen wahr, das ist gerade unangenehm, wir halten das Unangenehme, wir erforschen das Unangenehme, wir kümmern uns gut darum und das gibt uns die Möglichkeit, bei dem zu bleiben, was ist, und vielleicht auch eine Einsicht zu gewinnen, wenn wir tief schauen. Und interessant sind ja auch all die Dinge, die neutral sind. Also ich habe dann in meiner Praxis festgestellt, dass es in meinem Körper sehr viele neutrale Bereiche gibt, die sogar schwierig sind wahrzunehmen. Und da birgt es natürlich auch die Gefahr, dass wir einfach abdriften, weil man nimmt nicht wirklich was wahr. Also wenn was wirklich wehtut, kann man ja ganz gut dabei bleiben. Aber wenn was eher so diffus ist, dann ist es auch sehr glitschig. Da kann man ganz schnell auch wieder, also mein Geist, irgendwo hin entschwinden. Und deshalb finde ich es eine tolle Übung, einfach immer wieder zu schauen, was ist gerade wirklich und wie gut kann ich gerade dabei bleiben. Und aus dem Angenehmen, wenn was angenehm ist, wenn Erdbeeren gut schmecken, essen wir nicht eine Erdbeere, sondern noch eine zweite und dann noch eine dritte. Draußen sind ganz viele Erdbeeren auf dem Buffet. Und da entsteht einfach ganz schnell Begehren, Wollen, mehr Wollen, angenehmes Wollen. Wenn was unangenehm ist, ist genau das Gegenteil. Das wollen wir eigentlich nicht. Das wollen wir auch nicht wahrnehmen, das halten wir gerne von uns fern. Und wenn was neutral ist, ist einfach die Gefahr, dass wir abdriften in Unwissenheit und Verblendung. Und das Tolle an diesen angenehm, unangenehm und neutral ist, dass wir an der Stelle einfach das unterbrechen können. Wir können unterbrechen, dass wir in die Ablehnung gehen. Wir können unterbrechen, dass wir ins Begehren gehen. Und wir können unterbrechen, dass wir in die Unwissenheit gehen. Und deshalb ist das, finde ich, was unglaublich Faszinierendes und Schönes. Und es ist so schön, dass man nochmal eine Glocke hört. Kommen wir nun zur dritten Verankerung der Achtsamkeit. Und die lautet: Der Übende bleibt bei der Betrachtung des Geistes im Geist verankert. Und im Sutra steht: Mönche, wie bleibt ein Übender bei der Betrachtung des Geistes im Geist verankert? Wenn sein Geist etwas begehrt, ist sich der Übende bewusst, mein Geist begehrt etwas. Wenn der Geist nichts begehrt, ist der Übende sich bewusst, mein Geist begehrt nichts. Auf dieselbe Weise weiß er um einen hasserfüllten Geist, einen zerstreuten Geist, einen weiten Geist, einen engen Geist, den höchsten Geist und einen konzentrierten und befreiten Geist. Auf diese Weise bleibt der Übende bei der Betrachtung des Geistes im Geist verankert. Ich glaube ja auch, diese Verankerung der Achtsamkeit ist uns sehr vertraut in unserer Praxis. Es geht also darum, unsere Emotionen wahrzunehmen, unsere Gedanken, unsere Wahrnehmung, die Qualität unseres Geistes. Und im Buddhismus gibt es klassischerweise 51 solche Geistesformationen. Und ich habe euch die auch auf einem Zettel mitgebracht. Und Thai wäre nicht Thai, wenn er diese 51 nicht erweitert hätte. Und wenn ich richtig gezählt habe, ich habe nur einmal gezählt, sind es 64. Und ich erinnere mich auch an einen Vortrag, und da hat er einmal gesagt, Froschlosigkeit muss unbedingt auch noch in die Geistesformationen aufgenommen werden. Fand ich dann ganz nett. Ja, und eigentlich ist es doch faszinierend, dass es nur diese 64 Geistesformationen gibt. Diese 64 Dinge macht unser Geist, und wir können uns wieder wie der Bauer vorher, der seinen Sack ausschüttet und schaut, ach, da ist Reis und da sind Mungobohnen und da sind Linsen, können wir unseren Geist betrachten und feststellen, was auf unserem Geist gerade ist. Und vielleicht ist da Gleichmut, Ruhe, Freude, vielleicht ist da auch Verzweiflung oder Trägheit. Was auch immer, wir sind uns einfach achtsam, bewusst, was gerade in unserem Geist geschieht. Und was ich so interessant an dieser Verankerung der Achtsamkeit finde, ist, dass wir als Menschen, wir leben in der Welt, wir leben in unserer Familie, wir leben mit anderen Menschen, arbeiten, sind in Kontakt. Und ständig reagieren wir auf die Welt. Ständig sind wir im Austausch, in Beziehung zu dem, was geschieht. Und wir alle kennen, dass zwei Menschen eine Situation erleben und die eine Person ist hoch erfreut über diese Situation und die andere Person ist tief betrübt. Und das ist doch spannend, also weil es einfach nur zeigt, wir reagieren auf die Welt und wir alle reagieren einfach so, wie wir es gelernt haben, wie wir konditioniert sind, was wir mitbekommen haben von unserer Kindheit an. Wir alle tragen eine Brille an Erfahrungen und mit dieser Brille betrachten wir die Welt. Und das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere, sondern wir können einfach ganz neugierig sein, wie betrachte ich denn eigentlich die Welt? Was sind meine Konditionierungen? Was sind meine Gewohnheitsenergien? Und dadurch uns besser kennenlernen. Und ich fand das ganz interessant. Es erscheint gerade die Tage ein Buch, das heißt, wie Emotionen entstehen. Und das ist von einer Neurowissenschaftlerin in Boston, Lisa Feldman-Barrett. Und die forscht eben ganz intensiv mit Emotionen. Und die sagt, unser gesunder Menschenverstand und die Vorstellungen, wie Emotionen entstehen, sind dramatisch, ja sogar gefährlich veraltet. Emotionen entstehen nicht unabhängig in unserem Gehirn und Körper. Emotionen sind in unserem Gehirn und Körper auch nicht vorprogrammiert. Vielmehr handelt es sich um psychologische Erfahrungen, die jede und jeder von uns auf der Grundlage seiner einzigartigen persönlichen Geschichte, Physiologie und Umgebung konstruiert. Dieses Verständnis ist von entscheidender Bedeutung für unser Wohlergehen und die Gesundheit der Gesellschaft. Das heißt, in ihrer Forschung bestätigt sie eigentlich das, was wir in unserer Praxis tun. Wir werden uns bewusst unserer Emotionen, unserer Gedanken, unserer Wahrnehmungen und sind ihnen aber, wenn wir achtsam sind, nicht ausgeliefert, sondern wir haben eine Wahl zu reagieren. Wir müssen nicht das tun, was wir immer getan haben, sondern mit dieser Achtsamkeit entsteht Freiheit, Freiheit so zu handeln, dass es für uns heilsam ist und dass es für andere heilsam ist. Und das gelingt manchmal besser und manchmal gelingt es nicht so gut, aber allein die Ausrichtung und dieses Wissen darum ist, finde ich, was ganz, ganz Wertvolles und Wunderbares. Und auch da mag ich euch ein kleines Beispiel erzählen. Und zwar, ich war letztes Jahr in einem Schweigeretreat und bin nachts aufgewacht, weil, also da war es sehr heiß und da wurden nachts Lebensmittel angeliefert. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin mitten im Kriegsgeschehen, weil ich gedacht habe, der LKW, der fährt direkt in mein Zimmer. Und ich bin aufgewacht, ich war so aufgewühlt und konnte nicht mehr schlafen. Und ja, auf jeden Fall, ein paar Tage später wurde angekündigt, dass wieder der LKW kommt und nachts Lebensmittel anliefert. Und ich habe gemerkt, wie ich da sitze und die Wut in mir hochkocht. Weil ich denke, wie kann man nur, das ist doch unverschämt und können die das nicht besser organisieren und bla bla bla. Und ich war ja im Schweigeretreat, das heißt, ich konnte niemand diese wichtigen Dinge mitteilen, sondern habe mich einfach hingesetzt und war mit dieser Wut und habe die Wut sein lassen und dachte, wow, bin ich wütend, so wütend kann ich sein, das ist ja interessant. Und dann wird es mir ganz heiß und dann wird es ganz eng in meinem Körper und mein Kopf hat mir irgendwelchen Quatsch erzählt. Und irgendwann mal gab es so einen Moment und da hatte ich dann, war mir so bewusst, dass ich eigentlich wütend bin, weil ich mich ohnmächtig fühle, weil ich ausgeliefert bin, weil da was passiert, wo ich nichts tun kann. Und mir wurde dann bewusst, dass ich ganz oft eigentlich in meinem Leben immer dann wütend werde, wenn ich ohnmächtig und hilflos bin. Und dann war ich diesem LKW-Fahrer so dankbar und dachte, ach, wie toll ist das, weil diese Gewohnheitsenergie habe ich sonst nicht erkannt. Und dann dachte ich, ganz egal, was passiert, überall, wenn wir genau hinschauen, ist einfach ein Schatz, wo wir was über uns erfahren können, wo wir was über uns lernen können, über unsere Gewohnheiten. Und dann ist eigentlich nichts mehr ein Drama, sondern alles, was passiert, ist eine Möglichkeit, dass wir was über uns lernen. Dass wir lernen, wie gehe ich denn in Beziehung zur Welt? In welcher Beziehung bin ich? Wie reagiere ich? Und ja, und dann ist nichts besser oder schlechter als das andere, sondern es ist einfach das, was wir mitgebracht haben. Und darum können wir uns kümmern. Und ja, und das finde ich eine ganz, ganz wundervolle Aufgabe in unserer Praxis. Und da hören wir doch nochmal eine Glocke. Kommen wir zur vierten Verankerung der Achtsamkeit. Und ich muss euch sagen, diese vierte Verankerung der Achtsamkeit beinhaltet den gesamten buddhistischen Kanon. Deshalb werde ich mich da auch sehr kurz fassen. Das heißt, der Übende bleibt bei der Betrachtung der Geistesobjekte in den Geistesobjekten verankert. Und dazu gehöre nun, ich mache es mal, also der Buddhismus liebt Listen und ich sage es euch jetzt einmal, damit ihr es einmal gehört habt. Es ist kein Anspruch, dass es sich irgendjemand merkt. Also dazu gehören zum einen die fünf Hindernisse, das ist Begehren, Ablehnung, Trägheit, Schläfrigkeit, Unruhe und Zweifel. Also die Hindernisse in unserer Praxis. Dann gehören dazu die fünf Skandhas, also Körper, Gefühle, Wahrnehmungen, geistige Formkräfte und Bewusstsein. Dann gehören dazu all unsere Sinneswahrnehmungen, Hören, Riechen, Schmecken, Sehen, Tasten und auch im Buddhismus der Geist, das Denken. Dann gehören dazu die sieben Faktoren des Erwachens und das ist die Achtsamkeit, die Ergründung der Dharmas, Tatkraft, Freude, Ruhe, Sammlung und Gleichmut. Und dann gehören dazu die vier edlen Wahrheiten und somit auch der edle achtfache Pfad. Also ihr seht, das ist dann, dachte in dieser letzten Verankerung, ist nochmal wirklich alles drin, was der Buddha wahrscheinlich jemals gelehrt hat. Also nicht alles, aber das, ich würde sagen, das Wesentliche. Und ich muss gestehen, dass ich diese vierte Verankerung der Achtsamkeit eigentlich in meiner Übung immer mehr oder weniger ausgeklammert habe, weil ich damit nichts anfangen konnte. Und nichtsdestotrotz hat dieses Konglomerat aber auch einen großen Sinn. Und der wird mir, glaube ich, erst so ganz allmählich bewusst. Nämlich, wenn ich etwas wahrnehme, kann ich es in dem Moment in einen größeren Rahmen einordnen. Also ich kann zum Beispiel, in mir ist Verzweiflung oder ein anderes schwieriges Gefühl. Und natürlich bleibe ich bei diesem Gefühl, aber mir ist auch gleichzeitig bewusst, in mir ist Leiden gerade. Das heißt, ich ordne es einfach in einen größeren Zusammenhang und wenn ich es dahin einordne, weiß ich, es gibt Ursachen vom Leiden und es gibt auch ein Ende des Leidens. Das heißt, ich kann einfach das, was passiert, in einem größeren Zusammenhang verstehen. Oder in mir ist Freude oder Sammlung, Konzentration. Und dann bin ich mir bewusst, in mir ist gerade einer der sieben Faktoren des Erwachens gegenwärtig. Und auch da kann ich mir einfach bewusst werden, wie fühlt sich das an, aber ich kann es auch in einen größeren Zusammenhang stellen. Und für mich ist das deshalb wichtig und sinnvoll, weil mit Achtsamkeit wird mir immer mehr bewusst, was ist heilsam auf meinem Weg und was ist unheilsam auf meinem Weg. Und ich möchte mich immer mehr in Richtung des Heilsamen entwickeln, in diese Richtung gehen und dem Unheilsamen weniger Raum geben. indem ich das dann einordnen kann in diese größeren Zusammenhänge, ist mir einfach auch viel bewusster. Aha, wo stehe ich gerade und wo führt es hin? Ein Faktor des Erwachens führt mich wahrscheinlich ins Heilsame. Und wenn ich im Zweifel bin über meine Praxis, ist es ein Hindernis in meiner Praxis und dann führt es vielleicht eher ins Unheilsame. Und so bekomme ich eigentlich auch noch einmal eine ganz gute Ausrichtung. Wo möchte ich eigentlich hin? Wie möchte ich mich entwickeln? Und wie kann ich das, was gerade was passiert, einordnen? Und ich möchte es in der vierten Verankerung der Achtsamkeit damit belassen. Und es sei euch gesagt, Teil schreibt ganz explizit, wenn man auch nur einen Aspekt wirklich übt, beinhaltet dies Sutra und dieser Aspekt, die Art der Achtsamkeit, ist dann das Tor zum Erwachen. Also das heißt, ihr könnt euch einfach nur ein Häppchen rausnehmen und das ganz gut üben und dann werden die Früchte schon ganz wunderbar sein. Und das Sutra endet dann wie folgt: Dieser Pfad der Grundlagen für die vier Verankerungen der Achtsamkeit ist der wunderbarste Pfad, der den Lebewesen hilft, Läuterung zu erreichen, Kummer und Trauer zu überwinden, Schmerzen, Ängste zu beenden, den rechten Pfad zu gehen und Nirvana zu verwirklichen. Die Mönche waren erfreut, diese Belehrung des Buddha zu hören. Sie nahmen sie sich zu Herzen und begannen, sie in die Praxis umzusetzen. Und ich wünsche uns allen, dass wir wie die Mönche sind, dass wir uns das Gehörte vielleicht zu Herzen nehmen, einen Aspekt, zwei Aspekte davon, und immer mehr die Achtsamkeit in unserem Leben verankern, in unserer Praxis umsetzen und für uns selbst einen heilsamen Weg gehen und wir auch für die Menschen und für die Welt, in der wir leben. Möge uns die Praxis gelingen.